Ich freue mich, dass ihr da seid und ich gestehe, ich freue mich ein bisschen mehr noch, dass ich da bin. Denn mir geht's körperlich gar nicht so gut. Wir machen gerade alle so eine Reihe der Mega-Erkältung durch. Und gestern hatte ich noch total Halsweh und heute sind die Halsschmerzen weg. Ist das nicht cool? Ja. Halleluja. Ich habe einen Text heute mitgebracht, der mich sehr beschäftigt hat. Und der ist ein bisschen länger, der Abschnitt. Aber ich möchte ihn euch trotzdem gerne vorlesen. Es sind 21 Verse und das halten wir schon durch. Das schaffen wir. Aus 2. Korinther 5, ich habe die NGÜ gewählt. Und Paulus schreibt an die Korinther in einem Brief: So gleicht zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir. Das stimmt. Weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stand, und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht, denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Vor Gott liegt unser Leben offen da. Und wenn ihr euer Gewissen befragt, werdet ihr, so hoffe ich, zu der Überzeugung kommen, dass wir auch euch gegenüber nichts verbergen. Nicht, dass wir uns bei euch wieder selbst empfehlen wollen. Wir wollen euch lediglich zeigen, dass ihr Grund habt, stolz auf uns zu sein. Damit habt ihr dann auch etwas in der Hand gegenüber denen, die sich mit äußeren Vorzügen rühmen, statt auf innere Werte zu achten. Wenn wir uns nämlich, wie einige behaupten, so verhalten haben, als hätten wir den Verstand verloren, taten wir das in unserem Eifer für Gott. Und wenn wir vernünftig und besonnen auftreten, tun wir das zu eurem Besten. Bei allem, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Und deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ich habe euch ja vorgewarnt, es ist ein richtig langer Text. Und es ist auch ein gar nicht so einfacher Text erstmal. Aber wisst ihr, was ich am Korintherbrief total schätze? Ich sag's euch jetzt. Am Korintherbrief schätze ich, dass er, mir fehlt das deutsche Wort dafür, vielleicht übersetzt Jörn gleich. Es gibt ein englisches Wort, das heißt relatable. Man kann Bezug darauf nehmen, man kann sich darin wiederfinden. Wenn ich die Korintherbriefe lese, und wir haben ja leider nur zwei überliefert, es muss mindestens noch einen dritten geben, diese Hin- und Herschreiberei zwischen Paulus und den Korinthern ist ja nicht erschöpflich hier zu finden. Wir haben die Briefe, die Korinther an ihn geschickt haben, nicht, und es fehlt uns mindestens noch eine, auf den Paulus nämlich einmal Bezug nimmt. Aber wenn ich die lese, dann finde ich mich da irgendwie wieder. Und ich habe das Gefühl, Gott spricht zu mir durch die Korintherbriefe. Gott spricht zu mir durch die Bibel. Und als ich diesen Text gelesen habe, habe ich gedacht, der passt zu dieser Jahreszeit. Weil ich finde, dieser Text, Paulus beschreibt diese Spannung, dieses Spannungsfeld aus schon und noch nicht in diesem Abschnitt für mich ganz gut. Er spricht davon, dass wir diesen Vorgeschmack von Himmel bekommen haben durch Jesus Christus. Und dass etwas Neues begonnen hat. Und dass dieses Neue eine Sehnsucht in uns wachruft, nämlich Gottes Herrlichkeit ganz zu erleben. Ich möchte klarstellen, Paulus spricht hier nicht von Todessehnsucht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das unterscheiden. Eine Todessehnsucht ist nichts Göttliches. Denn wir wissen, Jesus hat den Tod besiegt. Jesus hat den Tod ausgehebelt, als er ans Kreuz gegangen ist, 3 Tage weg war, in den Tod hinabgestiegen ist und dann wieder auferstanden ist. Er hat den Tod besiegt. Das bedeutet eine Todessehnsucht, das Bedürfnis, tot zu sein. Davon spricht Paulus hier nicht. Sondern Paulus spricht hier von dieser Sehnsucht, das zu erleben, wovon wir schon so einen Hauch spüren. Diese Sehnsucht, Gottes Herrlichkeit in ihrer Vollkommenheit zu erleben. Diese Sehnsucht, in Gottes Gegenwart vollkommen neu zu sein. Und warum wissen wir, wie sich das so ein bisschen anfühlt? Weil Paulus schreibt, wir haben den Heiligen Geist als Anzahlung bekommen. Er schreibt das an anderer Stelle auch nochmal, dass der Heilige Geist der erste Teil unseres Erbes ist, das wir bekommen und womit Gott Vater sagt, das ist mein Kind und das ist meine Vollmacht, die ich dir gebe. Eine Vollmacht bedeutet, dass ich in seinem Willen handle, in seinem Namen handle. Und so erleben wir eben, dass wir diesen Hauch schon verspüren. Und heute Nacht habe ich wach gelegen und habe auch über diesen Text nachgedacht, weil, wie gesagt, er beschäftigt mich sehr, und lag wach und plötzlich fiel mir alles ein, was Gott in meinem Leben schon getan hat. Was Gott in meinem Leben schon wirklich angestoßen hat, was übernatürlich geschehen ist. wie Gott prophetisch in mein Leben gesprochen hat durch Menschen, die mich nicht kannten. Wie ich Heilung erleben durfte, wie ich erleben durfte, dass ich geheilt wurde, wie ich erleben durfte, dass ich Vergebung aussprechen konnte, die mich freigesetzt hat und. Und ich liege da in meinem Bett und bin völlig überwältigt und weiß, es ist gerade so ein Moment von Gottes Gegenwart. Es ist gerade dieses Schmecken können, wie gut und freundlich Gott ist. Und das löst in mir eine Sehnsucht aus. Es löst nämlich diese Sehnsucht aus, davon noch mehr zu wollen. Und Paulus schreibt, es hat was Neues begonnen. In dem Moment, wo wir sagen, Jesus Christus, ich möchte, dass du in meinem Leben der Herr bist. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst und mein Leben bestimmst, hat was Neues begonnen. Wir werden zu einem neuen Menschen. Aber Menschenleben beginnt beim Kleinen. Ein Menschenleben beginnt damit, dass man neu geboren wird. Und ich finde es spannend, dass die Bibel immer wieder dieses von Neuem geboren werden auch benutzt. Jesus erzählt das ja dem Nikodemus. Er ist ein Mann, ein Gelehrter, der sich sehr gut auskannte in der Schrift. Und er kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun? Und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und er sagt, hä? Von Neuem geboren werden, dass etwas Neues beginnt, bedeutet für uns aber auch, dass wir erkennen, dass wir wachsen müssen. Dass wir erkennen, dass wir uns entwickeln dürfen. Und das finde ich in diesem Textabschnitt auch. Und das ist das, was mich gerade sehr zieht. Wir befinden uns gerade in einer Jahresphase, in der wir so ein bisschen auch diese Spannung erleben. Wir blicken auf Altes zurück. Manches war gut, manches war nicht so gut. Wir blicken aber voller Hoffnung auch in was Neues. Und wir haben alle das Bedürfnis, ja, das nächste Jahr, das wird richtig super. Neues Jahr, neues Ich. Kennt das jemand? Vielleicht bin ich ja die Einzige, aber das ist ja ein bisschen, auch wenn man sich durch Social Media guckt, so, ne, diese Hoffnung, dass mit einem neuen Jahr alles anders wird und alles besser wird. Und ich glaube, dass wir dieses Bedürfnis auch haben, uns zu verändern. Wir haben dieses Bedürfnis, uns zu verändern. Wir haben auch diese Sehnsucht ja danach, wie Paulus schreibt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert zu werden. Die Herausforderung dabei ist, also wenn ich jetzt mal so an mich denke, die Herausforderung dabei ist, auf eine Veränderung nicht zu warten. Wisst ihr, wenn ich mich zu Hause hinsetze und munter Chips esse, dann kann ich nicht erwarten, dass ich in einem halben Jahr mega schlank bin, weil ich habe ja dafür gebetet. Sondern Veränderung bedeutet, dass ich mich in etwas hineinbegebe. Der Text hier spricht von Umkehr. Und ich glaube, Umkehr, das ist nicht etwas, was einmalig geschieht. Wir sagen zu Jesus ja, wir nehmen Jesus in unser Leben auf und damit ist es nicht so, dass es wie bei so einem Mahjong-Puzzle plötzlich alles sich auflöst und dann macht's Bing und es kommt so ein herzlichen Glückwunsch-Level gelöst. Das geschieht nicht, sondern es hat etwas Neues begonnen. Und wenn es etwas begonnen hat, dann muss ich anfangen, Schritte zu gehen. Dann muss ich anfangen, in diesem, was Gott mir Neues geschenkt hat, diesen neuen Menschen, diesen Neubeginn, diese neue Geburt, muss ich anfangen, mich darin zu entwickeln, Entwicklungsschritte durchzugehen. Und etwas, worüber wir in charismatischen Kreisen jetzt gar nicht so viel sprechen, ist das Thema Buße. Wir sprechen super gerne von Gottes Liebe und ich betone es immer wieder, ich finde, man kann Gottes Liebe nicht übertreiben, aber wir klammern gerne dieses Thema Buße so ein bisschen aus. Zum einen sicherlich, weil viele von uns schon ewig lange Christen sind und ihre eigene Prägung mitbringen, zum anderen aber auch, weil das so ein Beigeschmack hat von, oh, das klingt anstrengend. Wir lesen in diesem Text, ich kann euch nur dazu ermutigen, den mit nach Hause zu nehmen und zu Hause noch ein paar Mal durchzukauen. Wir lesen in diesem Text, dass Paulus schreibt, hey, wir lieben Christus so sehr. Und er hat uns was so Geniales geschenkt, dass wir uns jetzt schon so verhalten möchten, als wäre es neu. Wir wollen zu seiner Ehre leben. Und ich glaube, dass ein Jahresende ein guter Zeitpunkt ist, um zu schauen, wo habe ich mich vielleicht ein Stück verrannt. Du hast vorhin was gesagt von, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann kann es sein, dass ich falsch ankomme, irgendwie so, dass ich woanders ankomme. Dieses, dass wir schauen, wo stehe ich gerade und wo habe ich mich vielleicht verrannt? Wo brauche ich eine Umkehr? Und Buße ist eigentlich das Wort Umkehr. Wo muss ich mich mal umdrehen und merken, da, das ist nicht der Weg, den ich gehen soll, sondern vielleicht muss ich in diese Richtung gehen. Und wo stehe ich gerade da und Jesus sagt, weißt du was? Hier. Wir haben dieses Bedürfnis, uns selber was Neues anzuziehen. Ich habe dieses Bedürfnis. Wir haben dieses Bedürfnis, es uns selber irgendwie gut zu machen. Und ich habe ganz oft das Bedürfnis, mir was Neues anzuziehen. Ich habe übrigens diese Predigt super gut vorbereitet und heute Morgen stehe ich hier und denke, wo geht das gerade hin? Wir werden es sehen. Ich habe das Bedürfnis, mir mein Kleid selber zu stricken und überzuziehen. Und zu denken, das ist aber doch schön, Gott, oder? Zu deiner Ehre. Und dabei merke ich dann, ich habe mich irgendwohin verrannt. Wir füllen unsere Bedürfnisse, unsere Sehnsüchte mit Dingen, die sie nicht erfüllen. Mit Dingen, die uns irgendwie leer zurücklassen, die uns hungrig, in unserem tiefsten Innern hungrig zurücklassen. Und dabei hat er uns was Neues geschenkt. Dabei hat er uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Und ich glaube, aus diesem Zwang, selber was tun zu müssen, ich glaube, dass daraus durchaus Sünde entsteht. Und lasst mich nochmal auf diesen Punkt Sünde zurückkommen. Es gibt theologische Streitigkeiten darüber, ob wir überhaupt noch sündigen oder ob wir einfach nur für die Sünde tot sind. Mein jetziger theologischer Standpunkt ist, dass wir für die Sünde tot sind. Sprich, ich habe einen Schuldschein und der nimmt die Sündentinte nicht an. Da kann man noch so sehr drauf versuchen zu schreiben, das verschwindet sofort, weil Jesus für meine Sünden bezahlt hat. Mein Leben spricht aber davon, dass ich dennoch sündige. Mein Leben spricht davon, dass ich dennoch Unrecht tue, weil ich meine Seele mit Dingen füllen möchte, die nicht gut sind, die nicht gesund sind. Und ich möchte euch ein ganz praktisches Beispiel geben. Ich glaube, das ist immer am besten. Ich merke, dass ich jetzt zum Jahresende sehr ausgelaugt bin. Ich merke, mein Tank ist leer. Und was tue ich? Ich versuche, meinen Tank mit Dingen zu füllen, und merke, irgendwo muss ein Loch in meinem Tank sein. Ich habe das Gefühl, es läuft oben rein und es läuft unten wieder raus. Und das wird dann immer so ein bisschen zwanghafter. Dann möchte ich das noch erledigen, dann möchte ich dieses optimieren. Ich bin ja auch ständig irgendwie am Optimieren. Und das Ende vom Lied ist, dass ich das Gefühl habe, es ist nie genug. Ich mache doch immer und es ist nie genug und ich werde verkrampft und ich werde ungerecht denjenigen gegenüber, von denen ich mich ausgehebelt fühle. Das ist in erster Linie meine Familie, dass ich das Gefühl habe, die arbeiten nur gegen mich und ich gebe doch alles. Und ich habe diese Woche zweimal den Mega-Ausraster gehabt. Ich habe mich in dem Moment an meine Familie versündigt. Denn die sind nicht die Ursache für meine Lehre. Sie sind nicht die Ursache dafür, dass ich in diesem Krampf mich befinde. Und ich weiß, dass Jesus mir vergibt. Ich weiß, dass Jesus mich so sehr liebt, dass er sagt, weißt du was, Fürke, dir ist vergeben. Ich weiß, dass Jesus aber auch sagt, weißt du was, Völke, dann lern jetzt dazu und mach's halt nicht nochmal. Könnte das Jesus sein? Ja, ich glaube schon. Erinnern wir uns an Johannes 4, da kommt eine Frau zu Jesus und er sagt prophetisch zu ihr, ich weiß, was mit dir los ist, hol doch mal deinen Mann. Und sie sagt, sorry, kann ich nicht. Und er sagt, ich weiß, du hast schon etliche Männer gehabt und der, mit dem du zusammenwohnst, ist gar nicht deiner. Und sie so, what? Und er sagt, dir ist vergeben. Ey, wir müssen uns im Klaren darüber sein, diese Frau hat gefährlich gelebt. Wenn irgendjemand ihr was Doofes gewollt hätte, hätte sie gesteinigt werden können. Dafür, dass sie mit jemandem zusammenlebt, der nicht ihr Mann ist. Oder eine Beziehung mit dem hat. Die hat gefährlich gelebt. Für die war das ein Schreckmoment, dass jemand zu ihr sagte, ich weiß, das ist nicht dein Mann. Das hätte nämlich für sie anders ausgehen können. Und Jesus sagt zu ihr, ich vergebe dir. Aber weißt du was? Du musst dich verändern. Du musst dich verändern und du machst das nicht weiter. Und ich glaube, das ist dieses Angebot, das Gott Vater uns macht, wenn er sagt, es hat etwas Neues begonnen. Dass wir merken, es besteht immer das Angebot, dass wir uns verändern. Die Herausforderung ist, wenn ich mich verändern möchte und ich das nur mit mir selber ausmache, dann wird's ein Krampf. Dann wird es richtig schräg, wenn ich das nur mit mir selber ausmache. Dann endet es nämlich darin, dass ich mich an anderen versündige. Oder an mir selber versündige, wenn es nicht zwingend an anderen ist. Aber es endet in einem Krampf, der nicht dazu beiträgt, dass Jesus verherrlicht wird. Das Schöne ist, dass Gott uns aber schon ein Erbe ausgezahlt hat, dass der Heilige Geist ist. Und dass der Heilige Geist, wenn wir sagen, wir möchten mit dem Heiligen Geist zusammen umkehren. Es gibt Punkte in meinem Leben, da erkenne ich Jesus, da brauche ich eine neue Ausrichtung und ich möchte es mit dir zusammentun und ich weiß, Heiliger Geist, du bist in mir, hilf mir das zu tun und hilf mir es praktisch zu tun. Wie gesagt, nicht nur auf dem Sofa sitzen und denken, ich habe ja gebetet, sondern Schritte zu gehen, die mir darin helfen, diese Veränderung zu erleben. Dann weiß ich, dass er es tut. Wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammen unterwegs sind, dann ist richtig Großartiges möglich. Und ich möchte euch dazu ermutigen, weil ich es erlebt habe. Ich erlebe Gottes Gnade unglaublich. Ich erlebe, dass ich keine Angst vor ihm habe. Ich merke, ich muss keine Angst vor unserem gerechten Gott haben, weil er sich dafür entschieden hat, den Preis zu bezahlen. Und das ist unvorstellbar. Was ich aber merke, ist schon, dass er sagt, weißt du, ich bin gnädig, aber ich bin auch heilig. Und es gibt Dinge, die in meiner Gegenwart nicht bestehen können. Dinge, wo man eine Umkehr braucht, um wieder Durchbrüche zu erleben. Und ich möchte dich einfach einladen, wenn du das Gefühl hast, ich möchte wieder einen Durchbruch erleben. Ich möchte wieder vorankommen. Ich möchte dieses Reich Gottes ein Stück weit mehr erleben. Ich möchte erleben, dass Menschen durch mich freigesetzt werden. Ich möchte erleben, dass Menschen durch mich mit Gott versöhnt werden. Ich möchte in dieser Berufung, die Gott mir schenkt, leben. Und es gibt Dinge, die halten mich davon ab. Dann möchte ich dich dazu einladen, das mit Jesus klarzumachen. Vom Heiligen Geist erbeten, dass er uns zeigt, was sind denn diese Dinge, was sind denn diese Punkte, weil es ja bei jedem irgendwie auch was anderes ist. Aber ich glaube, dass er uns wirklich dazu einlädt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert zu werden. Und dass Buße nichts ist, was einfach nur einmalig geschieht, sondern dass es immer wieder eine Einladung ist, unseren Fokus auf Jesus zu stellen und Jesus anzufokussieren und zu sagen, und jetzt, ich merke, ich komme gerade nicht weiter. Wo muss ich lang? Und ich spüre für mich persönlich das gerade stark, dass Jesus sagt, weißt du was, die Zeit des Sehnens ist vorbei, lass es uns jetzt anpacken. Manchmal brauche ich da so ein bisschen. Manchmal habe ich so meine Phase, in der ich so ein bisschen weinerlich bin und ich bin so gebetet und so. Und bis ich zu dem Punkt komme, wo ich sage, okay, Heiliger Geist, lass es uns angehen. Und wir haben hier was vorbereitet, also Carmen hat es vorbereitet, vielen Dank dafür. Wir möchten heute das Kreuz ganz bewusst nutzen während der Anbetungszeit. Wir wollen es ganz bewusst nutzen, in Gottes Gegenwart zu treten und mit dem Heiligen Geist zu fragen, gibt es Punkte in meinem Leben, wo ich eine Umkehr brauche? Gibt es Punkte in meinem Leben, wo du sagst, Jesus, hey, da solltest du nochmal draufschauen und vielleicht Buße tun? Gibt es Punkte, die mich aktuell darin behindern, dir nahe zu sein und mit dir weiterzugehen oder mit dir neue Durchbrüche zu erleben? Und wenn ihr merkt, hey, dass er euch da was zeigt, dann schreibt es gerne auf den Zettel und bringt es gerne ans Kreuz. Denn das Gute ist, wir müssen diese Dinge nicht weiter mitschleppen. Es ist unnötig, Ballast mitzuschleppen, wenn man auf den Berg steigen will. Sondern der Ort dafür ist das Kreuz. Und wir wollen das heute auch symbolhaft tun und diese Dinge ans Kreuz heften. Ihr könnt den Zettel auch zusammenfalten, wenn ihr sagt, hey, das ist echt persönlich. Es sind Dinge vielleicht, die ganz profan sind, die man ihm geben möchte. Womit versuche ich, meine Seele zu füllen, was Gott nicht Ehre bringt? Das kann zum Beispiel Essen sein, dass ich da vielleicht eine Umkehr brauche, weil ich mit Essen versuche, meine Seele zu füllen, wo eigentlich der Heilige Geist rein sollte. Oder das kann Fernsehen sein, das kann Sex sein, ist auch ein großer Punkt. Wir sprechen da so selten darüber, ne? Aber Sexualität ist ein Riesending bei Menschen. Das ist ein Teil unserer Identität. Es kann der Job sein, der einem so wichtig ist, der die Seele füllt, wo der Heilige Geist sagt, hey, das ist mein Platz. Es kann Geld sein, es können Sorgen sein. Sorgen können zu so einem krassen Götzen werden. Wenn man das Gefühl hat, du bist mein Kumpel. Sorge. So wenn das wie so ein siamesischer Zwilling von einem ist. Also es gibt für jeden andere Punkte und wir möchten heute einfach in dieser Zeit der Anbetung schauen, was sagt der Heilige Geist mir persönlich? Wo möchte ich Buße tun? Wo möchte ich mit ihm mich neu fokussieren, mich neu ausrichten? Und einen Schritt weitergehen in meiner Entwicklung, in dem, was neu begonnen hat. Wir wollen nicht ewig Babys bleiben, sondern wir möchten zu mündigen, geistlichen Erwachsenen werden, die wiederum das Erbe antreten, was Christus uns gegeben hat. Wir haben hier gelesen, dass Gott Vater uns in ein Erbe hineinruft, nämlich Versöhnende zu sein. Und das ist eine krasse Verantwortung und damit ehrt er uns. Und wir wollen ihn ehren, indem wir das gut machen, indem wir uns mit dem Heiligen Geist in einen Veränderungsprozess begeben. Amen.